Ja, liebe Gemeinde, wir feiern heute einen besonderen Gottesdienst und wir feiern ihn auch in einem besonderen Raum. Das möchte ich jetzt gerade für alle Gäste noch einmal sagen. Also es ist unser ganz normaler Gottesdienstraum, aber er sieht zurzeit besonders aus, weil wir nämlich gerade renovieren. Deswegen bitten wir einfach um Entschuldigung. Die Wände und die Decke wurden alles schon weiß gestrichen und auf der Seite ist der Boden entfernt, auf dieser noch nicht. Es ist etwas komisch anmutend, aber trotzdem wollen wir das, was wir haben, einfach so nutzen, wie es jetzt so ist, und diesen Gottesdienst trotzdem im Namen Jesu Christi feiern. Und wir freuen uns darüber, dass wir diesen Gottesdienst feiern können. Denn wir haben so großen Grund zur Freude, und ich finde, das ist so etwas Wunderbares, dass wir heute Zeuge werden dürfen, wie zwei Menschen ganz bewusst ihre Entscheidung, Gott nachzufolgen und ihr Leben der Herrschaft Gottes zu unterstellen, durch die Taufe festmachen. Eine ganz bewusste Entscheidung treffen und das miteinander heute feiern. Wir haben eben zwei kurze Berichte dazu gehört. Gott schreibt Geschichte in jedem Menschen ganz individuell, ganz persönlich. Und er ruft uns in die Nachfolge, in ein Leben mit Gott. Und er wünscht sich, dass das Leben mit ihm Konsequenzen und Auswirkungen in unserem Alltag hat. Das öffentliche Bekenntnis zu Gott und die Entscheidung, mit ihm zu leben, ist ein Teil von dieser Auswirkung, davon, dass wir mit Gott leben. Wir haben in den vergangenen zwei Gottesdiensten hier in der Parkstraße bereits eine Predigtreihe begonnen zur Bergpredigt. Es ist aber völlig unabhängig, ob man die ersten beiden Teile gehört hat. Wir machen heute mit dieser Predigtreihe weiter, aber man muss die Teile davor dazu nicht vorher gehört haben. Ich lese aus der Bergpredigt heute einen ziemlich langen Abschnitt, aber zunächst einmal einen etwas kürzeren aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die ersten Hörer der Bergpredigt und auch die meisten ersten Leser des Matthäusevangeliums waren jüdisch geprägte Menschen. Und zur jüdischen Elite oder zu den Vorbildern, zu denen, die am besten den jüdischen Glauben umsetzen, gehörten die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Sie waren diejenigen, die sich an die Gesetze hielten und versuchten, alle Regeln und Rituale, die es im jüdischen Glauben gab, einzuhalten. Und sie haben in ihrem ganzen Leben danach gestrebt, das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe, wirken ein bisschen so, als würde Jesus zum einen versuchen, die Pharisäer und Schriftgelehrten für sich zu gewinnen, weil er ihnen sagt, das Gesetz ist richtig. Und gleichzeitig im letzten Vers wiederum hört es sich so an, als würde er sie eigentlich ablehnen. Er fordert seine Hörer auf, dass sie eine bessere Gerechtigkeit haben als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Trotzdem drückt Jesus in diesem Abschnitt seine Verbundenheit mit den Traditionen und dem Judentum aus. Er ist ganz fest damit verbunden und er sagt, kein i-Tüpfelchen darf gestrichen werden von dem, was uns aus den alten Schriften überliefert ist. Und Jesus stellt sich damit zu dem Wort Gottes und zu den jüdischen Traditionen. Welche Texte oder Vorschriften jetzt aber ganz genau gemeint sind, wird mit keinem Wort erwähnt. Es sind einfach die Gesetze, die Propheten, aber wir wissen gar nicht genau welche, ob alle oder welches auch immer. Da die Traditionen hier sehr, sehr unterschiedlich sind, wir können es heute nicht mehr genau feststellen. Wir können nicht in dieses Buch reinschlüpfen oder irgendwie dahinter gucken, was ist denn jetzt ganz genau gemeint? Das kriegen wir heute leider nicht mehr raus. Aber ich finde, wenn ich diesen Text lese, scheint es mir, als hätte es Jesus auch gar keine große Rolle gespielt, welche jetzt ganz genau gemeint sind. Denn er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, aber das scheint nicht identisch zu sein, damit alle Gebote punktgenau einzuhalten. Wenn man in den Evangelien nachliest, stolpert man nämlich immer wieder darüber, dass Jesus sich gar nicht hundertprozentig an alle alttestamentlichen Gesetze hält. Beispielsweise verstößt er teilweise gegen das Sabbatgebot oder auch gegen einige Reinigungsvorschriften oder gegen Fastentraditionen. Und demgegenüber stellt er sich jetzt in seiner eigenen Predigt gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten, die haargenau darauf achten, wirklich alles penibelst genau einzuhalten. Und trotzdem sagt er, sie machen es nicht ganz richtig. Obwohl sie sich jetzt in dem, was wir in anderen Texten lesen, teilweise sogar noch mehr daran halten als Jesus. Irgendwas machen sie hier nicht ganz richtig. Das Einhalten der Gesetze hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Denn diese soll bei den Hörern besser sein als bei den Pharisäern. Gottes Ziel ist es, mit seinen Worten, mit den Gesetzen des Alten Testamentes, Gerechtigkeit zwischen Menschen herzustellen, Beziehungen wiederherzustellen, das Miteinander zwischen den Menschen zu regeln und zu fördern. Dabei ist strenger Gehorsam dem Gesetz gegenüber nicht ausreichend, um diese Gerechtigkeit wirklich herzustellen. Obwohl die Gesetze dafür ursprünglich gedacht sind. Sie sollen die Beziehungen herstellen, aber wenn man nur die Gesetze erfüllt, erreicht man noch keine gesunde Beziehung. Da wird die Beziehung noch nicht wiederhergestellt, sondern es gehört mehr dazu. Und genau das scheint Jesus hier im Fokus zu haben. Das fordert er. Und das wird auch deutlich, wenn ich gleich die nächsten Verse auch noch weiterlesen werde. Jesus erklärt, dass die Gesetze gut sind, wenn sie Beziehungen und Gerechtigkeit herstellen. Daran ist nichts zu rütteln. Die Gesetze bleiben bestehen für ihn. Aber Jesus fordert sogar noch viel mehr als das, was in den Gesetzen steht. Man kann noch gerechter werden. Noch gerechter, als wenn man sich an jede Ordnung hält, die es irgendwie nur gibt. Und Jesus stellt dieses noch gerechter sogar als eine Erwartung auf, die gefordert ist, um ins Himmelreich zu kommen. Eine Bedingung für das Himmelreich. Das finde ich ist sehr spannend, weil wir ja sonst im Kontext oder im Leben Jesu immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es überhaupt keine Voraussetzungen, gar keine Bedingungen gibt, um ins Himmelreich zu kommen. Und hier scheint es erstmal so, als würde Jesus sogar das Erfüllen der Gesetze als eine Bedingung haben. Was liegt jetzt also daran, die Gesetze zu erfüllen, wie Jesus es erst genannt hat, gegenüber dem jedem Gesetz Gehorsam zu leisten? Und was erwartet Jesus von uns? Ich werde jetzt den Textabschnitt weiterlesen. Es ist ein ziemlich langer Text, aber ich bitte euch, euch darauf einzulassen. Ich lese Kapitel 5, die Verse 21 bis 48. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantwortet und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen würde. Wenn dich aber deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidete, soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir verborgen will, von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ein Text mit hohen Ansprüchen. Wenn wir doch nur die 10 Gebote hätten und die einhalten müssten. Das wäre einfach im Vergleich zu dem, was hier an Anspruch uns entgegenkommt. Ist das ein angemessener Text für eine Taufe? Schließlich habt ihr euch doch in aller Freiheit in die Nachfolge Jesu gerufen lassen und nicht in die Sklaverei. So sehr dieser Anspruch, den Jesus seinen Hörern hier stellt, bestehen bleibt, so falsch haben wir ihn doch verstanden, wenn wir ihn mit der Sklaverei vergleichen oder gleichsetzen. Ein Sklave muss Gehorsam leisten. Egal, was er dabei empfindet oder fühlt und ganz gleich, ob er dafür etwas bekommt oder ob ihn sein Herr angemessen behandelt. Jesus aber hat hier etwas ganz anderes vor Augen. Jesus spricht zu Seliggesprochenen. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen zunächst einmal die Perspektive zu wechseln. Weg von denen, die auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten sollen, hin zu denen, denen man gegenüber sich so verhält. Diese Gesetze sollen Gerechtigkeit herstellen und das Leben der Menschen untereinander in eine gute Beziehung bringen. Wie wäre eine Welt, in der man sich wirklich so begegnet? Zum Beispiel eine Welt, in der keiner wütend auf dich wird und man auch selbst nicht wütend wird. Ich gebe zu, ich gebe mir wirklich richtig viel Mühe. Aber wir leben in einem Haushalt mit 3 Kindern und es gibt fast keinen Tag, an dem ich nicht wütend werde. Und diese Wut, die kocht manchmal nicht nur in mir, sondern die kommt auch raus. Wie schön wäre es, in einer Welt zu leben, in dem man nicht wütend wird, in dem man nicht mit oder über Leute schimpft. Wie schön wäre es, wenn niemand über mich schimpfen würde oder mich beleidigt. Wenn wir uns einfach so versöhnen könnten, wenn es dann doch mal passiert ist. Gott wünscht sich für uns Menschen, dass wir versöhnt miteinander leben und dass Schuld, die entstanden ist, wieder gut gemacht wird. Wie wäre eine Welt ohne Neid, Trennung und die Garantie, dass Ehepartner bedingungslos und uneingeschränkt füreinander da wären? Wo Liebe tatsächlich gelingt. Gott wünscht sich, dass es Ehrlichkeit unter uns Menschen und ihm gegenüber gibt, dass keiner dem anderen misstrauen muss und Worte tatsächlich gültig sind, dass wir zu dem stehen, was wir Gott und was wir untereinander versprochen haben. Keiner muss ermahnt werden, die Wahrheit zu sagen, und man kann jedem komplett vertrauen. Und das nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Es muss keine Angst haben, dass ihm jemand etwas Böses will. Dass die Menschen einander etwas antun. Dass man sich gegenseitig betrügt oder von hinten in den Rücken fällt. Selbst wenn man es verdient hätte, soll zwischen uns Menschen Frieden herrschen. Sollen wir uns das einander nicht vorhalten? Wie schön wäre das, dass ich etwas Dummes mache und es wird mir nicht vorgehalten. Wenn jemand etwas braucht, dann soll er es auch bekommen. Wie schön, wenn wir so miteinander teilen könnten, ohne auf unseren eigenen Besitz zu schauen. Wenn andere uns begegnen würden, als würden sie uns das Beste wünschen. Und das sogar, indem sie dann noch auf eigene Vorteile verzichten. Das eigene Wohl hinter deins zu stellen. Und dann gipfelt dieser Redeabschnitt darin, dass es tatsächlich um Liebe geht. Nicht nur darum, sich selbst wieder reinzuwaschen oder gut dazustehen. Nicht nur darum, dass man sich so verhält, wenn man ein guter Mensch sein will oder ein guter Christ sein möchte, sondern tatsächlich zu lieben. Gott wünscht sich das für uns Menschen, dass wir geliebt werden, jeder Einzelne von uns, und dass wir uns auch geliebt fühlen. Ist nochmal ein Unterschied. Egal wer wir sind, egal was wir getan haben und wie wir uns verhalten, jeder von uns soll geliebt werden, sogar wenn wir es gar nicht verdient haben. Und das alles wünscht sich Gott für uns Menschen, weil er selbst uns so sehr liebt. Weil es ihm wehtut zu sehen, wie seine geliebten Menschen sich gegenseitig beleidigen, sich selbst für besser halten und gegenseitig schlimme Dinge antun. Wie wäre so eine Welt, wo die Menschen sich gegenseitig so sehen, wie Gott sie sieht? Genau das wünscht sich Jesus für uns. Und so behandelt er uns, so sieht er uns und so liebt er uns. Christen, das sind die Menschen, die diese Liebe Gottes zumindest ansatzweise verstanden haben und für sich in Anspruch genommen haben. Und genau das wollen wir heute festmachen mit dir, Silas, und mit dir, Marco. Dass ihr das verstanden habt, diese Liebe Gottes für euch heute in Anspruch zu nehmen. Ja, dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, so anspruchsvoll er auch ist, finde ich, passt wunderbar zu einer Taufe. Denn Christsein ist so viel mehr als ein vernünftiges und ethisch vorbildliches Leben. Es ist mehr als eine Ideologie und das Einhalten von Vorschriften, Gesetzen und Traditionen. Christsein ist das Leben aus der Liebe Gottes heraus. Aus dieser Liebe, die so groß, so selbstlos, so bedingungslos ist, dass sie schon fast unvorstellbar ist, wie so eine Welt, wie ich sie gerade beschrieben habe. So eine Welt können wir uns hier auf der Erde kaum vorstellen mit den Mitmenschen, die wir so um uns herum sitzen haben, auch wenn wir es uns wünschen. Aber es funktioniert einfach nicht. Wie sehr ich meine Kinder auch liebe und trotzdem können sie mich provozieren. Aber Gott wünscht sich das für uns, dass wir in so einer Welt leben, dass wir diese Liebe erfahren. Und er bringt uns diese Liebe entgegen. Im Neuen Testament können wir lesen, wie er es in Jesus Christus vorgelebt hat. Und wenn nicht wir, die wir diese Liebe empfangen und für uns verstanden haben, wer sollte denn sonst anfangen, so zu leben? Diese Anforderungen sind sehr hoch, die hier stehen. Und ja, sie bleiben bestehen. Das ist das Leben, das Gott sich für uns wünscht. Aber, wie gesagt, die christliche Nachfolge ist mehr als nur dieses gute Leben und das Einhalten von hohen Anforderungen. Es ist das Leben aus der Liebe Gottes heraus. Und das Verwirklichen dieser Liebe in unserem Umgang mit uns, mit unseren Mitmenschen und auch in unserer Beziehung zu Gott. Nur darin wird es zur Voraussetzung, um ins Himmelreich zu kommen. Im Leben aus Gottes Liebe heraus. In seiner Liebe und Gnade, die sich zuerst uns zugewendet hat und die wir dann annehmen können. Die Umsetzung in unserem Leben und dass wir das wirklich perfekt hinbekommen, das sind nicht die Voraussetzungen, die Gott vorher gestellt hat. Er hat nicht gesagt, ihr müsst die Gesetze erfüllen, ihr müsst sie alle einhalten, sondern das Erfüllen des Gesetzes, das erledigt Christus. Und mit seiner Liebe kommt er zu uns. Und jeder, der diese Entscheidung treffen möchte, der darf das festmachen, darf es zu Gott bringen, darf zu ihm kommen und diese Liebe in Anspruch nehmen. Die pharisäische Gerechtigkeit, die beruhte auf dem Gefühl, dass sie tatsächlich allen Gesetzen gerecht werden. Dass sie es schaffen, alles zu erledigen, was vor ihnen aufgeschrieben ist. Und damit, mit dem, was sie alles leisten, tatsächlich auch gerecht sind. Das war ihr Gefühl. Sie haben es verdient, weil sie haben sich so viel eingesetzt, so viel geopfert, sie haben so viel getan. Und jetzt verdienen sie es, ins Reich Gottes zu kommen. Aber das kann keiner von uns verdienen. Das Reich Gottes wird uns geschenkt durch die Liebe Gottes. Das ist die Gerechtigkeit, die uns Einlass in den Himmel gewährt. Und ich finde es ganz erstaunlich, in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, wo Jesus diese hohen Anforderungen stellt. Er weiß ganz genau, dass uns das nicht gelingt. Er greift viele verschiedene Beispiele auf und bietet uns dann auch gleichzeitig eine Lösungsmöglichkeit für den Fall an, dass es uns nicht gelungen ist, so zu handeln, wie es der Liebe Gottes entspricht. Er ruft uns dazu auf, dass wir uns wieder miteinander versöhnen sollen, wenn wir uns dann gestritten haben, wenn wir wütend geworden sind. Das heißt nicht, dass die Wut gut war und richtig war, aber dass es eine Möglichkeit gibt, wie wir danach weiterhandeln können, wie wir weitergehen können, einen richtigen Weg finden können, dann weiter miteinander umzugehen. Das ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, wie ich befürchte, auf dem wir gemeinsam gehen, auf diesem Weg, als Kinder Gottes. Und dieser Weg fängt immer wieder neu mit der Liebe Gottes an, zu der wir heute gemeinsam mit den Täuflingen auch nochmal Ja sagen wollen. Euer Bekenntnis heute, Marco und Silas, ist ein Schritt auf diesem Weg. Ihr habt jeweils schon einen Weg hinter euch, den ihr mit Gott gegangen seid, und jetzt wollt ihr einen ganz bewussten Schritt machen und sagen, ja, dieses uneingeschränkte Ja, was Gott uns entgegenspricht, nehme ich heute für mich auch an. Ihr stellt euch öffentlich und bewusst zu Gott. Aus dieser Liebe heraus, aus Gottes Liebe heraus, machen wir uns dann gemeinsam auf einen Weg, einander zu lieben und einander in Gottes Liebe zu begegnen. Dieser Weg umfasst alle Lebensbereiche. Er ist total komplex, wie wir hier diese vielen Beispiele in der Bibel gerade gehört haben. Und er fordert uns auch immer wieder heraus. Lieber Silas und lieber Marco, ihr werdet durch die Taufe heute, Marco ist es ja schon im März geworden, auch ein Mitglied in unserer Gemeinde. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam auch auf diesem Weg sind. Wir sind gemeinsam immer wieder am Fragen und am Suchen, wie dieser Weg wirklich ganz konkret dann aussehen kann. Gerade dann, wenn man es nicht schafft, das einzuhalten, was man sich so vorgenommen hat. Deswegen ist es gut, dass wir immer wieder diese Gemeinschaft haben. Gemeinsam auf diesem Weg können wir uns daran unterstützen, Gottes Liebe zu erkennen, einander darin begleiten und sie anwenden und im anderen entdecken. Amen.